Schön, euch zu sehen. Und alle, die mich sehen und ich sehe euch nicht an den Bildschirmen, fühlt euch hiermit voll reingenommen. Und danke für die wunderschöne Lobpreiszeit, liebes Team. Wir kennen alle das Gefühl, wenn man Atemnot bekommt, oder? Ich kann nicht mehr atmen, habe ich gerade noch vorhin gedacht, wo wir hier gebetet haben mit der Maske auf. Oh, ich kann so schlecht atmen. Wer hat das schon mal erlebt? Ja, fast alle hier. Ich weiß noch, sogar als Kind, wenn wir Verstecken gespielt haben, ich habe mich irgendwie in so einem ganz engen Versteck, da habe ich schon irgendwo so Platzangst bekommen, dachte, oh, ich kann gleich nicht mehr atmen, musste mich dann befreien oder im Schlafsack irgendwie eingebuddelt. Aber dieses Wort, dieses Slogan, ich kann nicht atmen, der hat für 2020 eine enorme Bedeutung, wer hätte das gedacht. Das, was uns alle beschäftigt immer noch, ist einfach dieser grausame Angriff auf die Lunge, der dieser tödliche Virus bewirkt. Dass Menschen nicht atmen können, förmlich ersticken, wenn sie an diesem Virus sterben. Schrecklich. Es leben natürlich auch nicht nur solche Menschen, auch andere, habe ich gehört, auch die an gewissen Lungenversagen sterben. Es ist etwas, was wir zum Leben brauchen, den Atem. Und jeder, der ein bisschen Asthma hat wie ich, der weiß, wie dankbar man sein kann, wenn man atmen kann, wenn man einfach durchatmen kann. Und dann diese berühmten Worte von einem Afro-American, sagt man ja richtig, einem schwarzen Amerikaner, der George Floyd hieß und grausam unter Polizeigewalt auch erstickt ist. I can't breathe, waren seine Worte. Und dadurch hat diese Black Lives Matter-Bewegung ja ganz stark zugenommen an Zuspruch und die Demos laufen immer noch an. Und deswegen habe ich meine Predigt heute auch daran angelehnt, All Lives Matter. Alle Menschen sind Gott wichtig. Wisst ihr, der Teufel hasst den Menschen, weil er einfach in Gottes Bild und Ebenbild geschaffen wurde. Wir widerspiegeln Gott. Wir sind Gott sehr ähnlich. Und der Teufel hasst alles, was Gott ähnlich ist, weil er Gott hasst. Deswegen ist es auch seine Strategie, uns die Luft zum Atmen zu nehmen. Und Gottes Strategie ist, uns den Ruach, den heiligen Atem zu geben, den Heiligen Geist. Möge er jetzt auch gerade jetzt in diesem Moment in deinem Herzen, in deiner Lunge, in deinem Geist fließen. Der heilige Atem, der Ruach Gottes. Du bist im Bild Gottes geschaffen. Und so sind alle anderen Menschen auch. Und so sind alle Völker in seinem Bild geschaffen. Das wird mal ein ganz großes Fest im Himmel, wenn wir da mal so reingucken. Gott bekommt die Ehre, wenn Völker im Frieden miteinander leben, weil er alle Menschen liebt. Er liebt nur dich ganz besonders, er liebt jeden Menschen auf der Erde ganz besonders. Er liebt jedes Volk ganz besonders. Sagst du vielleicht, was ist mit Israel? Ja, Israel hatte einen besonderen Auftrag. Sie hatten eine besondere Erwählung. Aber er liebt alle Völker gleich. Es gibt keinen Menschen, den er mehr liebt als einen anderen. Gottes Liebe ist so einzigartig. Er ist so anders als wir. Du bist nicht besser als andere und andere sind auch nicht besser als du. Wir sind alle wertgeschätzt und wichtig und wertvoll für Gott. In Titus 2, Vers 11, da heißt es so schön, die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Die Gnade Gottes ist durch Jesus Christus sichtbar geworden. Hey, wir beten hier nicht in luftleeren Raum. Wir wissen, Jesus ist auferstanden von den Toten. Was Jesus am Kreuz getan hat, das gilt für alle Zeit. Und das erleben wir immer wieder täglich neu. Und ich wünsche auch dir, wenn du das noch nicht erlebt hast, dieses Angebot steht dir offen. Gott ist hier, dich zu beschenken, dir seinen Atem zu geben, dass du geistlich atmen kannst. Menschen ohne Jesus sind tot in ihrer Sünde, sagt die Bibel. Und jemand, der, vielleicht bist du zum ersten Mal hier eingeschaltet, du denkst vielleicht, was heißt das Tod in Sünde? Lass es dich mal gut erklären. Nimm dir Zeit dafür, das mal, das kann ich jetzt nicht in der Fülle, aber die Gnade Gottes ist auch für dich sichtbar geworden durch Jesus. Er möchte, dass kein Mensch verloren geht, sondern dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus ist nun mal der einzige Weg für alle Völker, für alle Menschen. Mein erster Punkt ist, Rassismus gibt es nicht nur in den USA. Rassismus ist ein Krebsgeschwür, das gibt es überall, auch mitten in Velbert. Und sehr wahrscheinlich auch dort, genau dort, wo du zugeschaltet bist. Es ist ein Dämon, es ist ein Monster, das immer wieder seine eklige Fratze erhebt. Und weil das Wort Rassismus eigentlich ja von der Bedeutung her einfach nicht mehr stimmt, ja, vor 100 Jahren, da hatte man noch gedacht, es gäbe Rassen. Und deswegen kam das Wort Rassismus, weil man die eine Rasse höher sieht als die andere. Beziehungsweise von der Definition her, Wikipedia, Rassisten betrachten Menschen, die ihre eigenen Merkmale, seien es Körpererscheinung, seien es kulturelle Merkmale, grundsätzlich als höherwertig achten als die von anderen Menschen. Dann teilt man Rassen ein. Aber es gibt nur eine Rasse, das ist die Menschenrasse. Aber vielleicht hilft uns deshalb der Begriff Ethnozentrismus besser. Den habe ich auch mal mitgebracht, dass ihr den lest, weil es ein bisschen länger auf Wikipedia. Ethnozentrismus, das ist das Phänomen, das auf einer Überzeugung basiert, dass die eigenen Verhaltensmuster und die der ethnischen Gruppe, die man angehört, also Ethnos, ja, das Volk, also wir reden jetzt nicht von Nationen, von Ländergrenzen, wir reden von ethnischen Gruppen. Meinetwegen, wenn du willst, von den Schwaben und den Westfalen und so weiter, der man angehört, dass man dieses Verhaltensmuster immer als normal ansieht. Das ist fast schon natürlich, ja? Was ich sehe, ist normal. Ja? Ich war in den USA als Austauschschüler mit 18 Jahren und sah plötzlich eine Weltkarte, da waren die Amerikas in der Mitte und ich so, hab gelacht, ja, der erste Reaktion. Zu meiner Schande muss ich gestehen. So naiv war ich. Die haben die Weltkarte ja völlig falsch abgedruckt. Da ist Amerika, da muss doch Europa in die Mitte. Ich dachte, das war ein Fehldruck, dachte ich wirklich. Ja. Bis ich kapiert habe, natürlich, jeder setzt natürlich sein Land in die Mitte und dann von dort gibt es dann links und rechts oder westlich, östlich. Und das sieht man als normal an, als natürlich, als gut, als schön oder wichtig. Das kann auch nicht nur für ethnische Gruppen gelten, auch vielleicht für die einen sind Chucks-Träger, die anderen tragen NBs, auch also eine New Balance, eine Schuhmarke. Ja? Und dann grenzt man sich ab. Nee, also das geht ja gar nicht. Ja, ich habe es aber schon gehört, es gibt dann so Sachen im Netz, wo man sagt, also wer NB trägt, diese Schuhmarke, New Balance, der ist Trump-Anhänger. Und dann geht es also schon wirklich in die kleinen Kriege rein, ja. Kleinkram, ja, wie auch immer das heißt. Ja, so kann man sich absondern, um was zu tun, um sich eben mit einer Gruppe zu identifizieren. Und vor diesem normalen Maßstab können Fremde, deren Kultur sich deutlich unterscheidet, als wild oder unmenschlich, ekelhaft oder irrational, das ist schon sehr extrem jetzt, bewertet werden. Man spricht daher auch von der Selbstbezogenheit einer Gruppe. Also vielleicht das als eine bessere Begriffsaufstellung statt Ethnozentrismus, noch ein bisschen ein Zungenbrecher, die Selbstbezogenheit einer Gruppe. Wer will das sein? Keiner, oder? Keiner möchte sein, meine Gruppe, wir sind besser. Wir sind das Norm. Und die anderen, die sind nicht, die entsprechen nicht der Norm, die werte ich ab. Das passiert nicht nur, wenn wir jetzt im Kontext von Rassismus sprechen, denken wir oft so, weiße, schwarze. Nein. Wirst dich vielleicht wundern, dass es auch in allen Nationen Rassismus gibt oder eben Ethnozentrismus. Dass man auf eine andere Gruppe runterschaut, weil man die aus bestimmten Merkmalen eben weniger wert oder weniger natürlich sieht. Und jetzt habe ich jemanden mitgebracht hier, den die meisten von euch hier im Raum kennen. An den Bildschirmen vielleicht sicherlich nicht alle. Eine wunderbare Frau, Jana. Seit 6 Jahren Mitglied in unserer Gemeinde oder schon mehr als 6 Jahren. Herzlich willkommen, Jana. Schön, dass du da bist.
Ja.
Und das habe ich mir aufgeschrieben zu dir. Also, genau. Du hast also auch immer schon mal unseren Gottesdienst moderiert. Das wollte ich eigentlich sagen. Daher wenn auch nicht jeder schon mit dir so persönlich gesprochen hat, die meisten, die hier mal reingucken oder hier in den Gottesdienst kommen, die haben dich schon mal hier vorne gesehen.
Richtig.
Vielleicht mit dem Podium, mit dem Pult ein bisschen tiefer, das sieht man dich besser. Aber du machst es immer sehr gut. Könnt ihr mir ein Votum geben? Also, damit man dich sieht, ich mache das auch nicht. Okay, Jana, ich habe drei Fragen für dich. Du bist vorbereitet. Das Thema ist Rassismus, tatsächlich. Und du bist in Bonn geboren.
Korrekt.
Und deine Eltern in Angola.
Richtig.
Und fast hätte ich jetzt gesagt, ja, deine Eltern sind in Afrika geboren. Warum? Weil Angola kennt kaum einer. Ja, also ich zumindest nicht so gut. Und wir wissen ja im Grunde genommen so wenig über die einzelnen afrikanischen Staaten. Also wir, meine ich jetzt, ich und vielleicht manch andere Deutsche ohne Migrationshintergrund. Und auch über die Gefühlswelt. Wie ist es in der Haut zu stecken von jemandem wie du, der du zwei Kulturen am Herzen hast, der du ein sogenanntes, ein Mensch mit Migrationshintergrund bist? Ja? Wie fühlst du dich? Da weiß ich auch, weiß ich vielleicht ein bisschen mehr, weil es mein Thema so immer schon ist, aber manch einer weiß vielleicht da sehr wenig, deswegen sollst du auch gleich mal drüber erzählen. Und dazu muss ich noch sagen, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal für manche hier sprechen darf, die ich aber jetzt nicht bewusst sehe oder kenne oder im Kopf habe, aber für manche von uns Deutschen ohne Migrationshintergrund ist es manchmal etwas ungewöhnlich, eben mit jemandem mit schwarzer Hautfarbe umzugehen, weil wir es vielleicht gar nicht so kennen. Und das war für mich ganz wichtig, dich noch näher kennenzulernen. Erzähl doch mal, wie es dir damit so geht.
Ja, also es sind, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es sind irgendwie so zwei Seiten. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich schon irgendwo nachvollziehen kann, wenn der eine sagt, okay, das ist ungewohnt, ich habe Angst oder eine gewisse Ungewissheit, weil ich glaube, auch in der aktuellen Situation mit der Flüchtlingspolitik macht man sich schon so die Gedanken, da läuft das eine oder das andere natürlich nicht so glatt oder nicht so richtig. Und auf der anderen Seite ist es aber halt so, dass man einfach die Möglichkeit hat, einfach wirklich in der Kommunikation oder im Freundeskreis oder da, wo man quasi vernetzt ist, schon einfach die Meinung zu sagen oder eine klare Position zu beziehen, zu sagen, okay, ich komme aus Angola, klar habe ich Wurzeln in Angola und bin Deutsche und ich werde natürlich nicht als Deutsche aufgrund meiner Hautfarbe gesehen, aber ich glaube trotzdem ist es dann halt total cool, durch diese zwei Kulturen, diese zwei oder diese beiden Perspektiven zu sehen und so kann ich dann halt immer wieder diese zwei Seiten dann quasi versuchen, eine gute Balance zu finden, zu agieren, zu gucken, okay, was ist da die Ungewissheit, dass ich da diese Seite verstehe und auf der anderen Seite zu sagen, okay, das ist in Angola so oder wie kann man zwischen den beiden Kulturen gut vermitteln. Das kann man halt immer mal wieder in Gesprächen oder wenn ich Leute mal einlade, da einfach so die Fühler zu öffnen und da diese beiden Komponenten einfach im guten Gleichgewicht hinzukriegen, dass man da die Leute abholen kann. Genau.
Wow, das war eine sehr komplexe Antwort, danke. ich merke so bei dir, dass das, was bei dir vielleicht auch dazu hätte führen können, dass du gefrustet bist von Erlebnissen, die natürlich sicherlich nicht schön sind, wirst du auch gleich nochmal erzählen, dass du jetzt nicht mit Frust rumläufst oder vielleicht sogar noch mit dem richtigen Hass oder Brass auf gewisse Typen, sondern dass du da was draus machst, dass du damit arbeitest, das, so ein bisschen als Brückenbauerin, ja, du hast gesagt, ich versuche zu vermitteln, ich versuche Leuten zu erklären, hey, brauchst nicht immer nur fragen, wo kommst du her, wie lange bist du schon in Deutschland, sondern werd dir doch mal bewusst, es gibt auch Deutsche, die haben nicht weiße Hautfarbe. Und es gibt sehr viele Migrantenkinder in zweiter, dritter Generation, die werden hier nicht als Deutsche gesehen und in ihrem Heimatland auch nicht als solche von dort. Und das ist ein für die eine große Not. Und ich merke bei dir, du gehst damit proaktiv um. Jetzt wäre für mich wirklich interessant, erlebst du Rassismus? Und um das ganz konkret zu machen, also so im Alltag, so persönlich meine ich, um das ganz konkret zu machen, auf einer Skala von 10 bis 0, also 0 wäre nein, ich erlebe gar nichts, Und 10 wäre, jeden Tag erlebe ich irgendeine Art von Diskriminierung aufgrund meiner Hautfarbe. Welche Zahl würdest du geben?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, das so eine Zahl zu geben. Also ich würde jetzt sagen, jeden Tag erlebe ich es nicht. Aber es ist immer tatsächlich doch an den Einzelnen oder an anderen Stellen doch immer mal wieder Thema. Also das heißt, es ist so unvorstellbar, man geht zum Bäcker, nur mal Brötchen holen und man hört schon so den einen oder den anderen Satz, also jetzt nicht oft, aber es ist jetzt Anfang dieses Jahres, da hat auch, ja, geh wieder zurück in ein Land, solche Aussagen halt, oder auch meine letzte Kündigung auf meiner letzten Arbeitsstelle, da hat auch meine Chefin so einige Aussagen getätigt, die sie nicht tätigen durfte, was auch rechtliche Folgen mit sich mitgebracht hat. Und es ist halt so, ja, am Anfang glaubt man, ist es nicht, also so, man lebt irgendwie so, ich kann es mir nicht vorstellen. Und das sind dann doch so Sachen, wo ich mir denke, doch, leider, unterschwellig, ja. Und das sind doch irgendwie in den letzten paar Jahren immer mal wieder Punkte da gewesen, die einfach schon ganz deutlich darauf hinzuführend sind, definitiv. Und das eine ist so mal mehr, weniger schlimm. Ich glaube, ich bin da so, was heißt abgestumpft. Ich glaube, wenn man das kennt, dann wächst man irgendwo schon so damit auf und man empfindet es nicht als schlimm. Aber wenn man sich das dann doch vor Augen führt, dass es doch im 21. Jahrhundert doch irgendwo tagtäglich immer wieder sowas passiert. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin noch privilegiert, weil ich glaube, das empfinde ich nicht als schlimm, was andere schon schlimmer empfunden haben, aber ich glaube, das gehört schon zum, ja, zwischen 7 und 8 würde ich mir auf jeden Fall schon, weil es immer mal wieder Thema ist, also es ist halt, ja, sei es in Gesprächen oder all diese ganzen Sachen, ne, oder mal den einen oder den anderen Witz, klar, ne, aber doch, solche Sachen sind tatsächlich immer mal wieder Thema. Also ich mache es natürlich nicht immer oder ich baue es tatsächlich nicht immer groß auf, aber wenn man sich dann doch irgendwo ja, irgendwie rückwirkend doch auf die eine oder andere Situation erinnert, wo ich denke so, ach krass, doch, zwischen 7 und 8 würde ich mir dann geben.
Hat mich schon geschockt, als du es mir erzählt hattest gestern. Hätte ich nicht erwartet und macht mich auch betroffen. Eigentlich würde ich sagen, wir wünschen uns eigentlich ein Feldbett ohne Rassismus, ja. Mögen wir dazu beitragen können, auf eine oder andere Art und Weise. Ich finde es gut, dass du ausführlich antwortest, denn wirklich bei diesem Thema kann man nicht nur in einem Satz antworten. Aber vielleicht nochmal in aller Kürze die dritte Frage beantworten. Also hier ist deine Gemeinde ja zumindest repräsentativ vertreten. Was würdest du dir von deinen Geschwistern wünschen im Hinblick auf dieses Thema?
Ja, was ich mir von meinen Geschwistern und von meiner Gemeinde tatsächlich mir wünsche, ist, sich einfach schon zu dieser Thematik oder zu den Menschen, sich erstens ganz klar zu positionieren. Nicht unbedingt zwangsläufig alleine, weil ich finde, dieses Thema muss man nicht alleine tragen, aber als Familie, als Hauskreis, im Freundeskreis, dass man quasi, ne, da, wo man vernetzt oder connected ist, zu sagen, okay, hey, ich möchte da einfach meinen kleinen Beitrag. Ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, auf Biegen und Brechen alles zu verändern, aber ich glaube, so eine Kleinigkeit reicht. Und wenn viele Leute eine Kleinigkeit hilft, es den Menschen, die sowas tagtäglich erleben, weil wenn man nämlich nichts macht, ist es halt so, dass ändert nicht unbedingt zwangsläufig man, also ich bin jetzt repräsentativ für manche, die es halt erleben, ändert es jetzt nicht für die Leute, die quasi das erleben, aber ich glaube, wenn man trotzdem so das eine oder das andere wirklich macht, hilft es einfach wirklich, ja, die einen oder die anderen, ja, Betroffenen einfach definitiv zu helfen. Das finde ich halt einfach cool und einfach wirklich, ja, dieses Stigma, Vorurteile, ne, zu sagen, okay, klar, das eine sind die Fakten und das eine ist, aber das geht dann darüber hinaus. Sich da einfach wirklich intensiv auseinanderzusetzen und zu sagen, mit den Möglichkeiten, mit den Ressourcen und mit dem, was ich habe, dem entgegenzubringen. Und ich glaube, dann fühlt man sich immer noch in seiner Zone da, wo man ist, irgendwo noch wohl, ohne irgendwie zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas oder es wird jetzt von mir etwas erwartet, was ich nicht bringen kann, sondern ich glaube, vielen Menschen ist einfach geholfen, das, was ich habe, das, was ich kann, dem da entgegenzuwirken.
Genau. Dankeschön. Lass uns einen Dankeschön-Applaus geben für Jana. Vielen Dank. Das ist bestimmt auch nicht, soll ich dir hohen Respekt, nicht so einfach, über dieses Thema auch persönlich zu reden, auch dann auch auf Stream. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir jetzt gemerkt haben, wenn du vielleicht noch gedacht hast, geht mich nichts an, alles okay im grünen Bereich. Nein, es ist wahrlich nicht so. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was auch in uns abgeht, persönlich, was wir als Ziel haben für eine Gemeinde, die jetzt schon aussieht, wenn ich mich umschaue, wie ein wunderschönes Mosaik von verschiedenen Nationalitäten und Hintergründen. Und das, diesen Goldschatz zu heben, ja, dieses Gold zu heben, das macht man mal nicht ebenso automatisch, sondern da müssen wir uns bewusst mit auseinandersetzen. Persönlich bin ich auch betroffen, ich habe zwei adoptierte Kinder aus Asien und mein Sohn hat bis vor kurzem Zeitung ausgetragen und durch seine Hautfarbe hat er auch schon Diskriminierung erlebt. Allein auch schon, wo ich dabei war, ich wurde dann eben nicht als Vater erkannt, aber ich habe mich echt geschämt und gestaunt, wie Leute einfach so von null auf ihn angebrüllt haben, ohne dass irgendwas dazu konnte. Ja, jede Gruppe sieht sich gern als Norm, das ist mein zweiter Punkt. Und das hatte ich auch schon mit dieser Definition von Ethnozentrismus dargestellt. Wir gucken erstmal auf das, was wir kennen, das ist uns bekannt, das scheint normal zu sein, das scheint natürlich zu sein und irgendwo bewerten wir es unbewusst auch als gut. Ja? Das ist gut. Und hier braucht es diesen Switch in unserem Denken. Und wer kann diesen Switch besser tun als wir als Kinder Gottes? Warum? Weil wir haben einen ganz anderen Referenzrahmen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Identität von unserem Schöpfer her abzuleiten. Halleluja. Wir brauchen nicht die Identität von einer Gruppe. Wir brauchen nicht das Gefühl, meine Gruppe ist stark, meine Gruppe ist bei mir, ich weiß, wer ich bin, weil ich bin Deutsche oder ich bin der oder ich gehöre hierzu oder ich bin ein Punk oder ich bin was ich was. Nicht meine Gruppe definiert mich, sondern ich bin definiert von Gottes Liebe. Das ist unsere Definition, aber nicht nur die Liebe Gottes alleine gestellt, sondern die Liebe Gottes im Blick und im Fokus unserer Verlorenheit, unserer Sündhaftigkeit. Denn wir sind, das ist ein ganz wichtiger Satz, wir sind in Christus geliebter, als wir es jemals gehofft hätten, obwohl wir sündiger sind, als wir es jemals geglaubt hätten. Ich sage den Satz doch mal. Du bist sündiger, als du es jemals geglaubt hättest. Das ist eine Tatsache. Keiner, glaube ich, kann wirklich ermessen, wie groß unsere Verlorenheit ist ohne Christus. Kein Mensch kann das ermessen, wie katastrophal Sünde sich auswirkt auf die Beziehung Gott und Mensch. Wir lesen das in der Bibel, wir verstehen es vom Kopf, aber die Realität, die werden wir erst erkennen eines Tages, wenn wir sehen, wie Millionen von Menschen in diese Gottesferne geschleudert werden und eine unglaubliche Hoffnungslosigkeit. Wir sind sündiger, als wir es je geglaubt hätten, weil wir eben nicht einfach mal so versuchen können, wieder die Sünde zurechtzubiegen, die wir begangen haben, oder das Unrecht ungeschehen zu machen. Das geht eben nicht mehr. Wir sind getrennt von Adam und Eva an, von Gott. Und deshalb sind wir nur in Christus gefunden. Und das ist die große Offenbarung des Evangeliums, dass wir in Christus geliebter sind, als wir es je gehofft hätten. Kann ich da mal einen Amen hören? Das ist auch eine Offenbarung, die wir zu unseren Lebzeiten nicht verarbeiten werden. Und auch im Himmel, denke ich, werden wir immer wieder neue Offenbarungen bekommen von der Liebe Christi. Diese Liebe, die uns gilt und nie aufhört, diese Liebe, die so umfassend ist, dass wir in der Gnade Gottes gerettet sind, nicht auf unsere Leistung. Diese Liebe, die uns nicht nur einfach nur rettet, sondern zu seinen Kindern macht, sondern uns mit reinnimmt in seine Familie, was wir überhaupt nicht verdient haben. Was überhaupt nicht fair ist. Fair wäre gewesen, dass wir ewig getrennt wären von Gott aufgrund unserer Schuld. Und das, was macht das mit uns? Das macht uns natürlich dankbar und demütig, macht uns dessen bewusst, dass wir selber schwach sind und selber auch Sünden in uns haben. Es heilt uns von Perfektionismus, diesen Versuch, alles richtig zu machen und die was falsch machen, zu kritisieren. Also kritisieren gibt es natürlich auch im Positiven, aber im Negativen zu kritisieren. Es heilt uns von Ängsten. Es heilt uns und schenkt uns diese tiefe Identität. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Aus dieser Identität heraus kann ich den anderen, den Fremden, der anders ist, annehmen. Kann ich auch seine Schwächen, die dann natürlich für mich, der ich von einer anderen Position drauf schaue, viel sichtbarer sind, auch annehmen, weil ich weiß, ich bin auch ein Mensch voller Schwächen. Und kann ich einfach auch anfangen zu begreifen, dass diese Person, die mir gegenüber ist, die so anders aussieht, sich so anders verhält, so anders redet als ich, dass sie genauso geliebt ist von Christus wie ich. Amen. Dem Teufel gefällt das überhaupt nicht. Er versucht auch durch die Medien immer wieder negative Botschaften über andere Völker hineinzustreuen. Bestätigungen unserer Vorurteile. Ja, denken wir mal an Stuttgart. Ja, es ist ja noch nicht so richtig rausgesickert, weil das ja dann politisch nicht korrekt ist, aber tatsächlich diese Krawalle in dieser Nacht in Stuttgart, wo so viele Geschäfte geplündert wurden und so viel Zerstörung, das ist jetzt wohl rausgekommen, das waren hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund. Da kannst du ja richtig so, wenn du ein Vorurteil hast, dich so richtig bestätigt fühlen. Ein Pastor aus dem Sudan, der jetzt schon länger in Deutschland lebt, Yassir Erik, der hat auch öffentlich gesagt, er ist aus dem Sudan und er schämt sich für diese Menschen, die doch eigentlich dankbar sein müssen, dass Deutschland ihnen hilft. Und er kann dann in einem sehr rechtschaffenen, gerechtigkeitsbewussten Menschen oder, sage ich jetzt mal so, Deutschen, dann was hochkommen. Ja? Kann was hochkommen. Und auch für dich habe ich einen Vers aus Lukas 6, 35. Ich lese ihn einfach mal vor, der müsste gleich erscheinen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Auch hier gibt es einen Vers. Dass auch Menschen, wo wir sagen, die sollten ein bisschen dankbarer sein, wir haben ja immerhin ihnen viel hier getan, auch hier erkennen wir, Gottes Herz ist so viel weiter als unseres Herz. Er sieht nicht nur das Verhalten. Er schaut nicht nur auf das Äußere. Kannst du es annehmen, dass du dein Gerechtigkeitsempfinden, bei allem, was natürlich Recht und Ordnung sein muss, und wir reden auch nicht schlecht, ist schön, keine Frage, aber dass das, was dann hochkommt, diese Generalisierung, die sind alle, ja, aus dieser Volksgruppe sind alle so, dass du das ans Kreuz bringst und sagst, Herr, wenn du sogar zu den undankbaren Bösen gütig bist, wenn du sogar von mir erwartest, dass ich eben nicht nur auf dieses Schlechte gucke, sondern auf deinen Plan, nicht nur auf das, was der Teufel versucht, kaputt zu machen zwischen den Völkern, sondern auf deinen Plan, alle Völker zu vereinen unter dem Namen Jesus. Und da hat er uns auch ein Spoiler, kann man so sagen auf Englisch, Sneak Peek, so du kannst mal reingucken ans Ende dieser Welt und sehen, dass im Himmel tatsächlich der Himmel ist wirklich tatsächlich bunt, ja? Nicht im politischen Sinne, sondern er ist bunt, weil da wirklich die Völker sichtbar vertreten sind. Nicht alle mit weißer Hautfarbe da oben, jeder mit seinem völkischen, nicht völkisches, klingt blöd, mit seinen volkstümlichen Merkmalen. Wie auch immer, aber Johannes erkennt, dass der Apostel Johannes erkennt das sehr gut, dass hier Menschen aus allen Volksgruppen, allen Stämmen, sagt er auch, aus allen Sprachen im Himmel vorhanden sind. Ihr wisst, dass ich dafür brenne. Das muss ich keinem sagen, das ist kein Geheimnis. Also, was gilt denn als normal? Wenn wir das so leicht als normativ oder normal empfinden, wie unsere Gruppe, in der wir uns wohlfühlen, eben so ist, und wir aber eine neue Identität haben durch Christus, wer wir in Christus sind, was ist dann normal? Habe ich mal so überlegt, was ist eigentlich normal hier in unserem Umfeld, also wo ich jetzt lebe, ich Reinhard. House for Nations, wer jetzt hier aus Felbert ist, weiß, was es ist. Hier im Bildschirm, das ist die Arbeit für Migranten, für internationale Geschwister hier von unserer Gemeinde. Und da sind schon mal mehr als die Hälfte aller, sind schon mal Farbige. Ja? immer so schön sagt, Farbige, wobei ich sage immer so, ich bin eigentlich der Farbige, weil wenn ich geboren werde, bin ich rosa. Als ich geboren wurde, bin ich rosa und wenn ich krank bin, dann bin ich gelb und wenn mir kalt ist, bin ich blau, ja. Und wenn ich mich schäme, bin ich rot, also ich bin eigentlich der Farbige. Aber gut, okay, die Farbige, ja. Und hier in Velbert ist mein Kollege, mein Pastorkollege, der andere in der zweiten BFP-Gemeinde hier in Velbert, der ist auch ein Farbiger, stell dir vor. Und unser BFP, ja, unser Gemeindebund, der besteht aus ein Viertel sind afrikanische Gemeinden. Und der Gründer der Pfingstbewegung, ja, William Seymour in Los Angeles, wo wir alle immer so gerne von Azusa Street sprechen vor über 100 Jahren, der war ein Farbiger. Ja? Und das Interessante ist, der hat ja bei Charles Parham in der Bibelschule gelernt, musste aber im Flur sitzen, durfte nur die Tür reingucken, weil er war eben ein Farbiger. Und der Charles Parham, der hat die Theologie fürs Zungenreden aufgestellt, die gab es vorher noch nicht. Und diese Theologie, dieses Zungenreden an sich, hat auch nichts geändert an der Einstellung der Gesellschaft. Hier müssen wir ganz sauber arbeiten, was sagt die Bibel? Aber das hat sich natürlich dann geändert, diese erste Pfingstgemeinde in Azusa Street, Los Angeles, die war dann wirklich gemischt und alle waren gleichberechtigt, alle waren auf Augenhöhe. Das war richtig, so richtig schön. Was ist mit Jesus? Hat auch keine weiße Hautfarbe als Jude. Und so sagte unser ehemaliger Pastor hier in Velbert von der FEG, Klaus Philipsen, am Abschluss einer Allianzgebetswoche hier in Velbert, wo sich einige ältere Geschwister aufgeregt hätten, dass doch manche so laut und emotional gebetet hätten. Ja, wann kapieren wir endlich, dass die Mehrheit aller Christen weltweit nicht so betet wie wir? Wir sind manchmal auf unserem Elfenbeinturm da oben, ja, und denken, das, was wir hier erleben, das ist Standard, das passiert auf der ganzen Welt. Nee. Muss nun jeder Velberter Christ laut und emotional beten? Nein, natürlich nicht. Für manche von euch ist vielleicht schon so ein leichtes Zucken mit dem Arm schon absolute Ekstase, kann ja sein. Oder so Wippen mit dem Fuß ist dann schon gleichbedeutend mit dem anderen, der springt. Es sind auch nicht alle Afrikaner Tänzer. Ja, ist auch so ein Stereotyp. Das war kein Schlimmes, aber da wehren sich auch manche dagegen. Nur weil ich jetzt dunkle Hautfarbe habe oder farbige bin, heißt das nicht, dass ich gleich tanze. Aber dieses Bunte, dieses Miteinander, das ist etwas, was bei uns in dem Reich Gottes, in seiner Gemeinde wirklich ganz viel Wertschätzung haben sollte. Amen. Der letzte Punkt mit dem Bild vom Mosaik möchte ich euch noch mal so hinterlassen. Der Kleber ist Jesus, nicht unsere Ähnlichkeit. In einer Mosaik brauchst du einen Kleber. Stimmt, Sigi? Du bist so künstlerisch begabt. Du hast ja Scherben. Keine Scherbe normalerweise sieht gleich aus wie die andere. Du hast verschiedene Farben drauf. Du brauchst einen Kleber, aber dass die Ecken und Kanten dann auch zusammenpassen und zusammenbleiben. Aber der Kleber hier ist nicht die Ähnlichkeit, es ist Jesus. Das hält uns, Jesus hält uns zusammen. Und weil dies noch meine letzte Predigt ist, hier als angestellter Pastor der Gemeinde, möchte ich es ganz bewusst euch so also mitgeben, wobei ich bald immer noch bei euch, also uns mitgeben, und auch allen, die ihr hier zugeschaltet seid und über Stream mit dabei seid. Es darf sich auch noch mehr abbilden in unserer Gemeinde, dass wir ein Mosaik sind. Ja, bei uns zumindest ist es noch so, dass Ältestenrat und Gemeinderat komplett weiß sind. Ja? Das ist halt so aus unserer Geschichte. Aber das darf sich ändern. Nicht mit Quoten handeln wir. Nein, nach Berufung. Und das wird sich auch, das wünsche ich mir, dass sich das ändert. Denn jeder Kulturkreis möchte auch eine Stimme haben und auch möchte auch gehört werden, damit wir hier wirklich ein Mosaik leben. Also wir sind Mosaik und wir dürfen es werden. Amen. Und ich wünsche mir, wenn Menschen also ist euch schon passiert, jemand kam nach langer Zeit wieder zurück in die Gemeinde und hat gesagt, ich erkenne meine Gemeinde nicht wieder. Schon mal jemand erlebt? Hoffentlich zum Positiven, ja. Und meistens ist es auch zum Positiven gemeint. Also ich habe dann auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ich erkenne die Gemeinde nicht, die ist bunter geworden. Viel mehr aus anderen Völkern und Ländern hat sich richtig gefreut, die Person. Ja? Wenn es aber bedeutet, ich erkenne meine Gemeinde nicht wieder, weil ich möchte eigentlich das bewahren, das ich kenne, dann darf ich dich herausfordern. Gemeinde ist immer Baustelle. Gemeinde ist immer auf dem Weg. Gemeinde ist nie statisch perfekt. Wir haben gute Werte in der Vergangenheit von Gott geschenkt bekommen und sie bewahrt. Und beständig versuchen wir, diese guten Werte auf die Sprache der Menschen zu umzuschreiben, dass es Menschen auch verstehen und dass es auch umsetzbar ist im Alltag. Aber lasst uns nicht versuchen, das zu bewahren, das wir kennen, das Äußerliche, sondern wir wollen in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Vom Ruach Gottes getrieben. Vom Atem Gottes durchdrungen. Und geben dem Teufel keinen Raum, uns zu beeinflussen, uns eng zu führen mit Scheuklappe und irgendwie mit blinden Flecken. Jeder von uns weiß, dass sich diese Gesellschaft viel schneller ändert, als uns lieb ist, nicht wahr? Und sie wird sich weiterhin rasant verändern. Und nicht allein durch Covid werden so viele Menschen sich aufmachen, ihre Länder verlassen, um irgendwo Arbeit zu finden. Es wird mehr Druck geben auf die Grenzen. Es wird mehr Flüchtlingsdruck geben. Das ist ein komisches Wort, aber es ist Gott kein anderes eingefallen. Auf alle Fälle mehr Migration, ob es uns liebt oder nicht. Und wir können es uns nicht aussuchen. Wir können nur eins tun, diese Zeit, die uns jetzt noch bleibt, die zu nutzen, dass wir, so wie Jana sagte, Brückenbauer werden. Viele von uns sind schon Brückenbauer. Ich könnte jetzt hier stehen und einzelne Namen rauspicken, die Wunderbares leisten im Brückenbauen, im Verständnis zwischen den Völkern, hier in der Gemeinde und auch von denen, die Gott in den Kreis der Gemeinde gebracht hat. Wunderschöne Dinge, die passieren. Geschichten, da könnte ich bis abends erzählen, wo Menschen bereit sind, so wie Jesus am Brunnen von Samarien, ja, wo er einfach den Umweg gegangen ist, durchs bergige Land, um diese eine Samariterin am Brunnen zu treffen, weil ihre Seele ihm wichtig war. All lives matter. Alle Menschen sind Gott wichtig. Und Jesus war diese eine Frau so wichtig, dass er bereit war, den Umweg zu gehen, dass er bereit war, sich sogar zum Gespött zu machen, kann man sagen, weil er mit einer Frau gesprochen hat als Jude, mit einer Nicht-Jüdin gesprochen hat als Jude, was überhaupt nicht ging. Sein eigenen Schlafbedürfnis und Hunger, den er hatte, schaut man in Johannes 4 rein, hat er zurückgestellt. Weil er wollte diese Frau über die Kulturgrenze hinweg erreichen und sich ihr offenbaren. Und er hat wirklich versucht, in ihre Welt reinzukommen, mit ihren Begriffen, sie neugierig, durstig zu machen nach dem lebendigen Wasser, das er ist. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Bild. Wer sich als Brückenbauer sieht, der braucht diesen langen Atem. Der braucht auch eine gewisse Bereitschaft, Bequemlichkeiten zurückzulassen. Zur Umsetzung, ein paar Gedanken, und dann wollen wir noch gemeinsam beten. Also es fängt an mit dem ersten Schritt, so wie Jana schon gesagt hat. Der erste Schritt, der zählt. Es sind viele kleine Schritte auf deinem Weg. Es geht jetzt nicht darum, jetzt gleich mit dem Schild in die Innenstadt zu gehen, ich bin gegen Rassismus. Es geht darum, dass du in dein Leben schaust, in dein Umfeld schaust und sagst, wie kann ich ein Brückenbauer sein? Wie kann ich den Menschen zeigen, dass Gott alle Menschen liebt? Wie kann ich meiner Gruppe zeigen, dass meine Identität nicht aus diesem Gruppengefühl herauskommt, was einem ja sehr viel Kraft geben kann? Ein Schritt, Interesse aneinander. Wirklich mal Interesse. Wie fühlt sich der andere? Wie geht es dem in seiner Haut? Wie geht es dem jetzt hier, vielleicht als Geborener in Deutschland, aber nicht von Deutschen als Deutscher anerkannt? Wie geht es dir? Wie kann ich dir auf Augenhöhe begegnen? Ein Wort an unsere wunderbaren internationalen Geschwister hier. Der teilweise mit Kindern sitzt ihr hier. Oh, da hinten, einfach wunderschön, euch zu sehen. Alles meine Freunde. Ein Wort an euch. Ja, ihr seid gleichwertig mit uns weißen Deutschen. Gleichwertig. Wir begegnen euch auf Augenhöhe. Wir sehen keinen Unterschied. Und wenn wir das tun, dann sag's uns und wir tun Buße. Wir tun gerne Buße, wollen es nicht. Auch nicht unbedacht oder unbeabsichtigt oder irgendwelche Äußerungen. Und wenn die mal rauskommen, wollen sofort Buße tun. Sagt es uns. Wir wollen euch, und die ihr abhängig seid vom deutschen System, fühlt euch nicht in dieser Abhängigkeit, baut Beziehung auf mit Deutschen, ja, wisst ihr, was ich meine, mit weißen Deutschen oder wie auch immer, wo ihr auf gleicher Augenhöhe seid, wo ihr nicht immer in diesem, ja, okay, ja, du bist hier der Gastgeber, ja, du, von deinem Staat kriegst das Geld, sondern wir können sonst nicht wachsen. Wir brauchen einander in dieser Ehrlichkeit, dieser Offenheit. Lasst uns beten. Halleluja. Jesus, ich spreche jetzt aus, dass dein Ruach, dein guter Heiliger Geist, den du gegeben hast, wo du gesagt hast, du deinen Jüngern empfangt, Heiligen Geist, wo du gesagt hast, ich wünschte, es würde schon brennen hier auf der Erde. Du bist der, der den Heiligen Geist tauft. Und diese Taufe im Heiligen Geist, die löst uns auch los von Ängsten, von Selbstbezogenheit. Oh, danke, Herr. Danke, dass du diesen Heiligen Geist schenkst. Öffne dein Herz, wenn du spürst, du brauchst mehr vom Heiligen Geist oder du brauchst ganz neu eine Berührung. Dann strecke deine Hand aus, unser Heiliger Geist, Atem Gottes, atme durch mich. Atme durch mich. Atme durch mich. Hier ist jemand mit Atemnot. Ich weiß nicht, ob es physisch ist oder psychisch. Gott gibt dir Atem. Er befreit dich jetzt von Ängsten. Jemand an Stream. Du hast Ängste in dir. Ängste der Überfremdung deines geliebten deutschen Vaterlandes. Überfremdung oder Islamisierung. Und Gott sieht dich und sagt zu dir, ja, es gibt eine Liebe zu dem Land, in dem man lebt. Es gibt die Wichtigkeit, dass das Recht und Ordnung herrscht und dass ein System funktioniert. Aber alles in meiner Ordnung, mit meinen Grenzen. Setz du nicht selber Grenzen, sagt der Herr. Und lass dich befreien von der Angst, denn die Angst hilft dir nicht. Gerade jetzt beten wir, dass Ängste zerbrechen in Jesu Namen. Gemeinde, die hier vor Ort ist, lass uns mitbeten. Lass uns beten, dass Ängste zerbrechen, dass Ängste zu kurz zu kommen, dass der Kuchen nicht reicht für alle. Ängste, dass der Fremde bedrohlich sein könnte, dass das Unbekannte erst einmal das Negatives ist, dass diese Ängste durch das Blut Jesu jetzt ihre Wirkung verlieren. Wir beten, dass Gottes Liebe für alle Menschen unser Herzen erfüllt. Und auch du am Bildschirm, dass du spürst, wie Gottes Liebe etwas ganz Neues in dich hineingibt. Eine neue Freiheit, ein Loslassen. Auch eine neue Weisheit. Weisheit, mit Grenzen sinnvoll umzugehen. Wir reden hier nicht von Gleichmacherei oder irgendwie oder das Negative gut nennen. Wir reden hier von Weisheit für unsere Politiker. Beten für unsere Politiker in Jesu Namen. Gerade in dieser Zeit, schenk ihnen Weisheit, Herr. Schenk ihnen gute Ratgeber, die dich kennen. Und ja, wir beten, dass in unserem Land sich alle Menschen, die hier leben, wohlfühlen können, sicher fühlen können. Und dass sie durch die Gemeinde Jesu, die du hier hast, an jedem, fast jedem Ort, dass Menschen dich kennenlernen. Und zwar dich, der du der Herr aller Völker bist, der König aller Völker. Und durch dich und allein durch dich können Völker in Frieden miteinander leben, wenn sie mit dir versöhnt sind. Herr Jesus, danke. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns frei machst und dass du uns vorbereitest und dass das auf uns kommt in Zukunft. Danke, Herr, dass du gerade jetzt zu uns sprichst. Und ich bete, geh uns nach jetzt, auch wenn wir nachher in der Woche unseren Dingen nachgehen, dass der Heilige Geist zu uns reden kann, damit wir wahrlich verändert werden. Eine Gemeinde, die dich widerspiegelt in der Schönheit aller Völker. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.